HR Info. Das Interview.
Mit Oliver Günther. Er ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren und Dauerkandidat für den Deutschen Buchpreis. Stefan Thomy. Schon mit seinem ersten Buch Grenzgang war Stefan Thomy für den Buchpreis nominiert. Und auch mit seinem neuen Roman Gott der Barbaren hat es Thomy wieder geschafft. In den Kreis der 6 besten deutschsprachigen Romane des Jahres. Wobei zwischen Thomys Debüt und seinem jüngsten Werk buchstäblich Welten liegen. Spielt Grenzgang noch in Thomys Heimat, der mittelhessischen Provinz, taucht Gott der Barbaren tief ein in das China des 19. Jahrhunderts und hat doch ganz viel mit uns heute zu tun. Stefan Thomy jetzt in HR Info, das Interview. Herr Thomy, Deutscher Buchpreis, dieses Jahr zum 3. Mal nominiert. Trotzdem wieder nix. Sind Sie sehr enttäuscht?
Naja, wenn man auf dieser Liste steht und eine 1-6 Chance hat, den Preis zu bekommen, dann kann man ja nichts gegen die Hoffnung tun, dass es tatsächlich so kommt. Und wenn es dann nicht so kommt, klar, ein Moment der Enttäuschung ist dabei. Aber dabei gewesen zu sein, ist nicht nur eine Ehre, sondern man muss es ja auch ein bisschen pragmatisch sehen. Es nützt dem Buchverkauf. Und insofern, ja, hat nicht zum ganz großen Preis gereicht, aber das Buch kommt trotzdem sehr, sehr gut an und das freut mich.
Also allein auf der Shortlist zu stehen, also unter den letzten 6, hat schon den Effekt, dass das Buch stärker wahrgenommen wird?
Ja, natürlich. Mhm. Ich meine, im Bücherherbst, wenn es auf die Buchmesse zugeht und viele Neuerscheinungen kommen, das ist ein Kampf um Aufmerksamkeit. Und so dieser Buchpreis, der ja auch den Zweck hat, die Aufmerksamkeit auf bestimmte Bücher zu richten, den erfüllt er auch. Und dann ist man bei den letzten 6 dabei und dann wird es überall besprochen. Und dann muss es auch in den Buchhandlungen liegen und vorrätig und da sein. Und das nützt dem Buch schon.
Sie sind einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren der letzten 10 Jahre. Mhm. Das erkennt man ja auch daran, dass Sie jetzt tatsächlich zum 3. Mal für den Buchpreis nominiert wurden. Mhm. Aber so dieses Schriftsteller-Dasein ist schon eines, wo man nicht unbedingt von einer, schon so ein bisschen.
Ein bisschen prekär, ja. Bisschen also von prekär, ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, die halt immer mit jedem Titel oben in den Bestsellerlisten stehen. Aber das ist ja vielleicht eine Handvoll. Mhm. Ist es in dem Bereich, wo man sagt, ernsthafte Literatur mit einem gewissen künstlerischen, literarischen Anspruch, ist es in der Tat nicht leicht. Der Markt verändert sich gerade massiv. Die Bucheinkäufe, die Buchverkäufe sind tendenziell rückläufig. Und in meinem Fall, da ich ja die meiste Zeit nicht in Deutschland lebe, sondern sehr weit weg und deshalb dann auch für kurzfristig für Veranstaltungen nicht zur Verfügung stehe, das sind Rahmenbedingungen, die durchaus ein bisschen schwierig sind. Und ich veröffentliche im Schnitt alle 3 Jahre, nicht im Schnitt, sondern bisher ganz genau im 3-Jahres-Rhythmus neue Bücher. Und da muss man eben von den Einnahmen, die damit generiert werden, eine gewisse Zeit leben. Und das will erstmal gestemmt sein.
Sie sagen, Sie leben weit weg, da kommen wir noch drauf zu sprechen gleich. Aber ich würde ganz gerne nochmal so an dieser allgemeinen Lage des Buchmarkts, die Sie jetzt eben schon angesprochen haben, bleiben. Da ist ja immer wieder die Rede davon, Buch in der Krise, die Buchkäufer werden immer weniger. Lässt ein Autor nicht kalt?
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht, wenn ich das jetzt verfolge. Also ich gehe ja immer dann natürlich von meinen eigenen Erfahrungen aus. Wenn ich Lesungen mache, stelle ich fest, das Publikum ist tendenziell älter als ich. Also das, was man so Bildungsbürgertum nennt, relativ gut situierte Leute, die dann auch mal 25 oder 30 Euro für ein Hardcover-Buch ausgeben. Das habe ich als Student selbst nicht gemacht. Viele junge Leute machen es jetzt auch nicht, können es häufig auch sich gar nicht leisten. Und dann kommt natürlich noch die digitale Revolution und das dazu, dass das gedruckte Buch bei jüngeren Leuten möglicherweise eben auch ein bisschen aus der Mode kommt oder lange Texte, für die man sich eben auch mal ein paar Tage zurückziehen muss oder Zeit nehmen muss, dass viele Leute das nicht mehr gewohnt sind, weil sie an kurze Häppchen-Texte auf ihrem Smartphone-Bildschirm gewöhnt sind. Das sind wahrscheinlich Umstellungen und Veränderungen, die langfristige Folgen zeitigen werden. Und das wird für freie Schriftsteller wie mich, wird es tendenziell schwieriger zu bestehen auf diesem Markt und in diesem Umfeld.
HR Info, das Interview heute mit Stefan Thomy, einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren des letzten Jahrzehnts. Auch mit seinem aktuellen 4. Buch, Gott der Barbaren, zuletzt nominiert für den diesjährigen Deutschen Buchpreis. Wie auch schon vorher mit seinen Romanen Grenzgang und Fliehkräfte. In denen, Herr Thomy, ging es aber eher um Biografien und Lebensentwürfe. Ich sage jetzt mal so inmitten der deutschen Normalität. Jetzt, Gott der Barbaren, hat ein ganz anderes Thema, nämlich die Taiping-Revolution im China des 19. Jahrhunderts, die, wie ich auch neben der Lektüre Ihres Buchs gelernt habe, einer der blutigsten und brutalsten Aufstände-Revolutionen in der Menschheitsgeschichte gewesen ist, mit geschätzten 20 bis 30 Millionen Toten. Normalerweise würde man einen Autor, der sich einem solchen Stoff widmet, fragen, wie kommen Sie denn auf das Thema? In Ihrem Fall ist es aber eigentlich ganz anders. Da stellt sich eigentlich eher die Frage, warum erst jetzt ein Roman über China? Weil Sie haben schon angedeutet, Sie leben die meiste Zeit weit weg von Deutschland, unter anderem in Taiwan, in Taipeh. Und Sie haben vor Ihrer Karriere als Schriftsteller Sinologie, also die Wissenschaft der chinesischen Kultur und Sprache, studiert. Also warum erst jetzt ein Buch über China?
Ich hatte lange vor, schon bevor ich es konkret angegangen bin, hatte ich schon lange vor, auch über China zu schreiben. Ich bin jetzt 46 Jahre alt und mit 23 zum ersten Mal nach China gereist als Sprachstudent, damals für ein Jahr. Also mein halbes Leben dauert diese Beschäftigung jetzt an. Und ich hatte lange Zeit irgendwie vor, darüber zu schreiben. Wusste aber nicht konkret, worüber. Ich wusste, ich wollte nicht so gerne...
Also über China schreiben.
Über China schreiben, okay. Genau. Ich wollte meine Erfahrung in China und meine Kenntnis des Landes und der Kultur und der Geschichte einbringen in ein literarisches Projekt. Wusste aber lange Zeit nicht, welches das sein würde. Und dann gab es einen konkreten Anlass oder eine konkrete Inspiration durch ein Buch über diese Taiping-Rebellion, das ich 2012 gelesen habe. Und dann stand mir das so plötzlich vor Augen und ich habe gedacht, darüber muss ich schreiben. Also das war für mich auch eine neue Erfahrung, dass es so einen äußeren Anreiz gibt dann für ein Buch. Aber ich habe dann eben entdeckt, also meine erste Zeit in China, dieses erste Jahr damals mit 23, war in Nanking, die Stadt, die in der Taiping-Rebellion eine große Rolle gespielt hat, die Hauptstadt der Rebellen, damals die himmlische Hauptstadt genannt. Und das war ein Stoff, von dem ich dachte, das schreit geradezu danach, nicht nur von Historikern, sondern eben auch mal von einem Romanautor behandelt zu werden.
Ich würde ganz gerne nochmal so bei dieser Faszination China oder Sinologie bleiben. Das ist ja nun nicht ein Allerweltstudium. Was hat Sie fasziniert? Oder so fasziniert an China, dass Sie gesagt haben, ich will das studieren, ich will mich da ernsthaft mit auseinandersetzen?
Ja, bei mir war es eigentlich so, dass ich bin erst nach China gefahren und dann habe ich angefangen, Sinologie zu studieren. Ich habe im Hauptfach immer Philosophie studiert und war damals an der FU in Berlin eingeschrieben und nicht ganz zufrieden damit, dass es nur Kurse in europäischer Philosophie gab und nichts Außereuropäisches. Das war eigentlich der Anreiz, mal zu suchen und die Augen zu öffnen und zu sagen, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, über diesen Tellerrand mal hinauszuschauen. Und dann habe ich durch Zufall eine Ausschreibung für ein Stipendium entdeckt und dann habe ich ganz spontan beschlossen, so, da bewerbe ich mich jetzt. Wenn das Stipendium für Japan gewesen wäre, wäre ich nach Japan gefahren oder für Indien, dann wäre ich dahin gefahren. Es war China.
Das war ein bisschen Zufall.
Das war Zufall. Ich wusste nichts über China. Ich wusste damals wirklich nichts. So, ich wusste, wo Peking ist ungefähr und ich kannte den Namen Mao Zedong und Konfuzius und Deng Xiaoping vielleicht noch. So, das war es im Wesentlichen. Und dann bin ich dahin gefahren und habe angefangen, die Sprache zu lernen und viel zu reisen. Ein halbes Jahr habe ich jeden Tag, bin ich zum Unterricht gegangen, habe meine Schriftzeichen gepaukt. Und im zweiten Halbjahr habe ich beschlossen, das kann ja nicht alles sein. Und dann habe ich den Unterricht geschwänzt und habe mir stattdessen Zugtickets gekauft und bin quer durchs ganze Land gefahren. Und fand natürlich China Mitte der 90er Jahre ein hochspannendes, in einem gewaltigen Umbruch sich befindendes Land. Und das war ja ein Initiationserlebnis, würde ich sagen, und eine Horizonterweiterung und das erste Mal, dass ich so völlig außerhalb meiner Welt mich befand. Und danach dachte ich einfach, da will ich dabei bleiben. Jetzt habe ich schon etwas da rein investiert. Die Sprache zu lernen ist ja wirklich schwierig. Und dann habe ich weitergemacht, dann bin ich als Student nach Taiwan gegangen, später nochmal nach Japan. So, und dann wurde das ein Thema, das mich seitdem nicht mehr losgelassen hat.
Und Sie leben nach wie vor in Taipeh,
ja.
Taiwan. Mhm. Ziemlicher Kontrast zu dem Ort, wo Sie herkommen, nämlich dem hessischen Biedenkopf, wo Sie aufgewachsen sind. Ja. Warum immer noch dieser Wohnort Taipeh?
Also ich habe lange Zeit, bevor ich als Romanautor hervorgetreten bin, habe ich lange Zeit akademisch in Taipeh gearbeitet. Das war damals insofern naheliegend, als es eben auch zum chinesischen Kulturkreis gehört, aber frei ist, eine Demokratie ist. Man konnte sich dort auch einfach auf Stellen bewerben. In der Volksrepublik ist das alles ein bisschen schwieriger und unterliegt bestimmten Überwachungs- und Kontrollmechanismen. In Taiwan konnte man sich einfach dann als Assistent da für ein Forschungsprojekt auch als Ausländer bewerben. Das habe ich gemacht, habe 6 Jahre am Stück dort gelebt, 2005 bis 2011. Und ja, inzwischen sind es eigentlich mehr private Gründe. Meine Freundin ist Taiwanerin und Taipeh ist der Ort, wo wir zusammen leben können. Es war aber auch jetzt für den aktuellen Roman wirklich gut, dort zu sein.
Und
das hat die Recherche enorm erleichtert, was die Literaturbeschaffung betrifft. Aber natürlich, ich bin ja auch 4-mal nach China gefahren, um Orte, Schauplätze des Romans zu besuchen. Das ist von Taiwan natürlich alles viel leichter, als es von Deutschland aus gewesen wäre.
Ich habe in einem Artikel über Sie gelesen, unter der Angabe Adresse fand ich eine wunderbare Formulierung, wechselnde Wohnsitze. Lissabon, Taipei.
Ja, das stimmt.
Sind Sie einer, der so...
Ich mag das. Ich mag den Wechsel. Also sicherlich war Taipei in den letzten Jahren ein Schwerpunkt. Inzwischen habe ich über 10 Jahre dort verbracht. Aber für das Vorgängerbuch Gegenspiel, dessen Hauptfigur eine Portugiesin ist, habe ich es für sinnvoll und notwendig erachtet, auch mal eine Zeit lang in Portugal zu leben. Habe also 1,5 Jahre in Lissabon gelebt und das Buch geschrieben. Diesen Wechsel mag ich. Ich fühle mich inzwischen so als ein Pendler zwischen Europa und Ostasien. Und am Anfang war das natürlich auch noch relativ schwierig oder da brauchte immer eine längere Zeit, um mich dann am jeweiligen Ort einzugewöhnen. Inzwischen geht das mit einer gewissen Selbstverständlichkeit vor sich. Aber ich finde es immer noch reizvoll und inspirierend, weil sich eben immer der Blick ein bisschen ändert. Nichts ist so selbstverständlich, wie es für den ist, der nur an einem Ort sich befindet. Und ich stoße da immer wieder auf Dinge, die mich anregen, inspirieren und die hoffentlich auch für mein Schreiben eine Quelle sind, aus denen sich das speist.
Der Schriftsteller Stefan Thome, heute in HR Info das Interview. Herr Thome, lassen Sie uns noch ein bisschen tiefer einsteigen in Ihren aktuellen Roman Gott der Barbaren, wie gesagt, nominiert für den diesjährigen Deutschen Buchpreis. Ich versuche mal, diesen Roman in 4 Thesen zusammenzufassen, die mir eingefallen sind, als ich das Buch gelesen habe, verbunden mit der dringenden Aufforderung, mich sofort zu korrigieren, wenn ich was Falsches sage, wenn ich was Wichtiges vergesse oder bei der Lektüre möglicherweise auch was missverstanden habe. Ich fange mal an. Gott der Barbaren spielt in der historischen Kulisse des 19. Jahrhunderts in China, in einer sehr komplexen historischen Situation, denn zu diesem schon erwähnten Taiping-Aufstand kommt noch das britische Empire, das sich dieses chinesische Kaiserreich aus wirtschaftlichen Gründen unterwerfen will. Also tatsächlich sehr komplex, sehr kompliziert. Trotzdem These 1, Gott der Barbaren ist in erster Linie ein Abenteuerroman.
Stimme ich gerne zu. Das war auch natürlich eine Motivation oder einfach ein Gedanke, was mir beim Schreiben vor Augen stand. Also ich habe in der Zeit, als ich das gelesen habe, auch nochmal mich so in den Abenteuergeschichten des 19. Jahrhunderts umgetan, von Stevensons Schatzinsel zu Melvilles Moby Dick oder den Romanen von Joseph Conrad, die ich sehr, sehr liebe. Dieses Moment des Reizes und natürlich auch der Gefahren und des dunklen Reizes einer fremden Welt, die man plötzlich betritt. Und im 19. Jahrhundert war China ja noch wirklich eine absolute Terra Incognita. Man wusste darüber gar nichts. Das finde ich reizvoll als Genre. Das finde ich reizvoll auch als Fantasie und Gedankenspiel. Und es soll ja auch Spaß machen. Und es soll spannend sein. Und es soll einen Sog entfachen, der den Leser in die Geschichte hineinzieht. Und dieses Abenteuermoment, einer der Hauptfiguren macht ja dann eine lange und gefährliche Reise von Hongkong im Süden nach Nanking in die Hauptstadt der Rebellen. Das hat was von diesen Reise-Abenteuer-Romanen, die es im 19. Jahrhundert vor allen Dingen gab. Und das übt auf mich eine große Faszination aus und ich hoffe, dass sich das auf die Leserinnen und Leser überträgt.
Da haben Sie jetzt fast schon meine zweite These bestätigt, die nämlich lautet, aus meiner Sicht gibt es 3 Hauptfiguren. Ein deutscher Missionar namens Philipp Johann Neukamp, einen chinesischen General, der im Auftrag des Kaisers gegen die Aufständischen der Taiping-Revolution kämpft und einen englischen Lord, der China und den chinesischen Kaiser im Auftrag des Empires unterwerfen soll. Und das wäre meine zweite These gewesen. Diese gigantische historische Kulisse wird eigentlich erst durch die Geschichte dieser 3 Protagonisten erlebbar und greifbar. Die sind eigentlich der Kern.
Die sind der Kern. Ich erzähle sehr figurenzentriert. Mich interessiert das Innenleben und das Erleben der Figuren. Und was draußen herum passiert, ist keineswegs nur Kulisse. Es ist schon sehr wichtig, aber es wird sozusagen für den Leser erst nachvollziehbar, verstehbar und erlebbar durch das, was es innen mit den Figuren macht und mit ihnen auslöst. Die Überforderung, die Überwältigung durch das, was dort geschieht, die soll man beim Lesen nachvollziehen können. Und ein historischer Roman muss Geschichte ja irgendwie erlebbar machen. Also verstehbar machen können es wahrscheinlich auch Historiker oder dann können es vielleicht sogar besser.
Dann wäre es ein Geschichtsbuch.
Genau, aber ein historischer Roman kann eben den Leser sozusagen mitten hineinwerfen in diese sehr turbulenten Ereignisse und Zeiten. Und da fand ich, dass die Mittel, die ich in den ersten 3 Romanen sozusagen entwickelt und erprobt hatte, immer noch angemessen und hilfreich.
Turbulente Zeiten. Wir sind bei These 3. Im Kern geht es in Gott der Barbaren um die Kollision verschiedener Kulturen, die aufeinanderprallen, sich nicht verstehen und ein Stück weit, das kommt halt, vermittelt sich aus meiner Sicht sehr gut durch diese Person, auch hilflos sind.
Ich wollte erzählen sozusagen vom Frühstadium, von den Beginnen einer globalisierten Welt. Also, dass die Engländer in China einen Handelskrieg führen, ist ja nur möglich, wenn die Welt sozusagen so klein geworden ist bereits, dass man sich nicht mehr ignorieren kann, dass man nicht mehr wie Jahrhunderte zuvor einfach nebeneinander herleben kann. Man muss sich irgendwie zueinander verhalten, man muss sich miteinander auseinandersetzen, aber man weiß nichts übereinander. Und jeder ist sozusagen ganz selbstverständlich vom eigenen Hintergrund und von den eigenen Selbstverständlichkeiten ausgegangen und dann prallen da diese Weltbilder, die eben sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind und für die es noch keinen, ja, vermittelnden Rahmen gibt, prallen ungeschützt aufeinander und verschärft die Konflikte, die es dann gibt.
Und die vierte These meine vierte These zum Roman, es geht auch nicht zuletzt um die zerstörerische Kraft von religiösem Fanatismus.
Ganz sicher richtig. Diese Aufständischen, das muss man vielleicht erstmal einschieben, das ist ja für deutsche Leserinnen und Leser sicherlich sehr ungewohnt. Diese Aufständischen in China, die das Kaiserreich an den Rand des Abgrunds gedrängt haben, die haben sich als Christen verstanden. Ihr Anführer war davon überzeugt, nachdem er in Kontakt geraten war mit so protestantischer Missionsliteratur, dass er der zweite Sohn Gottes ist, der jüngere Bruder von Jesus und dass er von Gott den Auftrag hat, den Kaiser zu stürzen und das chinesische Reich zu einem christlichen Reich zu machen. Und dieser Fanatismus, der sich da zeigt, der ist bereit, zu ziemlich rabiaten Mitteln zu greifen, um dieser Wahrheit zur Durchsetzung zu verhelfen.
Wenn ich mir so die beiden letzten Punkte angucke oder diese beiden letzten Thesen, die ich versucht habe zu formulieren, Clash of Culture, ist schon angesprochen, Globalisierung, religiöser Fanatismus, da sind wir eigentlich gar nicht mehr nur im China des 19. Jahrhunderts, sondern dann sind wir ja bei Punkten, die ganz aktuellen Bezug haben. Denn Sie haben ja schon erläutert, diese chinesischen Rebellen hatten so einen ideologischen Unterbau eines ziemlich verzerrten Christentums, muss man auch sagen. Aber sowas haben wir jetzt ja auch wieder. Also wenn man sich mal anguckt, islamistischer Fundamentalismus auf der einen Seite, andererseits aber auch diese Verteidigung einer vermeintlich christlich-jüdischen Leitkultur oder dieser sehr, sehr fundamentalistisch interpretierte Christentum in den USA. Mhm. Waren das zwei Sachen, die Ihnen durch den Kopf gingen?
Als ich mit diesem Stoff zum ersten Mal in Kontakt gekommen bin, war mein erster Gedanke, ist ja ein heutiger Stoff. Kulturelle Konflikte, Gewaltpotenzial von Religion, religiös motivierte Konflikte und Gewaltausbrüche. Ich fand es sehr reizvoll, unseren sozusagen Automatismus, wir hören das Wort religiöser Fanatismus und denken sofort an den Islam oder den radikalen Islamismus, das eben zu brechen und zu sagen, ja, aber im China des 19. Jahrhunderts, ausgerechnet in China, waren es eben christliche Fanatiker, die zwar das Christentum in einer bestimmten Weise verzerrt und sozusagen für uns fast unerkennbar gemacht haben, aber sie haben sich als Christen verstanden und der Funke, der diese Rebellion entfacht hat, hatte seinen Sitz in diesen protestantischen Missionsbemühungen. Das fand ich sehr reizvoll, weil es dann unserer Gegenwart einen Spiegel vorhält, der vieles so ein bisschen verzerrt und wo man erst mal gucken muss.
Bricht. Fundamentalismus ist nur Islam, ist nur.
Genau, es gibt verschiedene Formen. Und man soll sich davor hüten, dieses Problem immer nur in eine Richtung eng zu führen, sondern man muss es vielleicht ein bisschen breiter betrachten. Es kann zumindest nicht schaden, den Fokus und den Blick ein bisschen zu erweitern. Und ich hatte das Gefühl, dass dieser Stoff, diese Geschichte bietet dafür einen gut geeigneten Anlass.
Stefan Thome, Schriftsteller, heute in HR Info das Interview. Was ich sehr, sehr eindringlich fand, als ich das Buch gelesen habe, war so wirklich diese gegenseitige Fremdheit, vor allem zwischen den europäischen Invasoren und den Chinesen. Auch so diese Hilflosigkeit im Umgang miteinander, auch ein Stück weit diese Verklemmtheit. Bei der Lektüre ist mir aber auch gefallen, wie wenig ich selber über China und auch das heutige China weiß. Es ist möglicherweise halt eben nicht nur eine Frage des 19. Jahrhunderts gewesen, obwohl uns ja im Zuge der Globalisierung, auch das Stichwort ist ja schon gefallen, China ja eigentlich deutlich näher gerückt ist oder näher gerückt zu sein scheint. Und jetzt kommt die HR-Info, das Interviewbox ins Spiel. Die habe ich noch ein bisschen versteckt vor Ihnen gehalten. Die ist heute ziemlich groß, die muss ich mal hier unterm Tisch hervorholen.
So, wow.
Wow. Das ist schon eher so eine Größe eines Umzugskartons. Bitte machen Sie doch mal auf.
Ach du meine Güte.
Ja. Ach du meine Güte. Ich sag gleich, bevor Sie was sagen, sage ich gleich was zum Hintergrund. Ich habe mal Kollegen und Bekannte gebeten, gib mir mal Sachen. Oh, das Gesicht von Herrn Thome müsste man jetzt wirklich zusammengekniffene Augen, gerunzelte Stirn.
Ich staune.
Ich habe mal Kollegen und Bekannte gebeten, Sachen rauszusuchen, die sie mit China verbinden. Ja. Und da ist eine ganze Menge dabei. Ja, das wäre mir ehrlich gesagt auch eingefallen. Also wir haben so eine Panda-Bär-Figur.
Ja, Panda muss sofort dran.
Wir haben eine Winkekatze.
Ja.
Wir haben so eine Teetasse und ich würde mal so sagen, so eine Suppen.
Ja. Ja. Man denkt ans Essen, man denkt an Panda-Bären. Warum diese Winkekatze eigentlich chinesisch ist, kann mich nicht daran erinnern, dass mir das in China viel begegnet wäre. Also
auf jeden Fall steht Made in China hinten drauf.
Ja, Made in China, okay. Dann könnten auch Turnschuhe da drin liegen oder ein Smartphone oder sowas.
Ja.
Vielleicht ist die Katze sowas wie die berühmten Glückskekse, die man in China-Restaurants bekommt, die ihren Ursprung in der Chinatown von San Francisco haben und mit China einfach
also
gar
Sie
nichts zu tun haben.
Also Sie verbinden diese Winkekatze überhaupt nicht mit China?
Nö.
Also, gar nicht.
Also diese hier, wenn die mich so anguckt, die hat schon, sieht schon so ein bisschen, aber die ist golden und thront auf ihrem Untersatz wie so eine Buddha-Figur. Aber warum dieses Winken mit der linken Hand, warum das chinesisch sein soll? Vielleicht stehe ich jetzt auch auf dem Schlauch und hat irgendwie so eine tiefe kulturelle Symbolik in sich, die mir aber jetzt
Also ich habe über die Winkekatze tatsächlich gelesen, dass sie eigentlich japanischen Ursprungs ist.
Aha.
Dass sie aber tatsächlich heute auch in vielen chinesischen Geschäften so als Glücksbringer steht.
Mhm.
Aber ich finde, interessant ist ja, dass sofort mehrere Leute gesagt haben, ja, Winkekatze. Und Sie jetzt damit eigentlich gar nichts anfangen können.
Ja, ich überlege jetzt, ob ich mich vielleicht gerade blamiere, weil mir das so vielleicht so selbstverständlich ist, dass es mir gar nicht auffällt, dass es da in jedem Geschäft steht. Aber
das sind ja auf jeden Fall Klischees, die Menschen mit China verbinden, was wir da in dieser Kiste haben. Haben wir in Europa, in Deutschland nach wie vor einen sehr klischeehaften Blick auf China?
Ja, und das ist ein Problem. Uns fehlt, jetzt wenn man es zum Beispiel mit den USA vergleicht, uns fehlt ein Einfluss von außen, also junge Studenten, die hier an den Universitäten studieren. Es gibt natürlich bei uns chinesische Studenten, aber an den amerikanischen Elite-Unis ist der Anteil der chinesischen Studenten inzwischen sehr, sehr hoch und viele bleiben im Land und arbeiten an Universitäten, Thinktanks und so weiter. Also dieser kulturelle Zufluss, der fehlt uns. Und uns fehlt auch eine breit aufgestellte akademische Szene oder mediale, wo wirklich Know-how, wo wirklich Erfahrung mit China und in China und so weiter vorhanden ist. Also mir ist das ja, als ich den Roman geschrieben habe und mit Leuten darüber gesprochen habe, immer aufgefallen, dass keiner mit dieser Taiping-Rebellion etwas anfangen konnte. Obwohl es eben, Sie haben es eingangs ja gesagt, einer der verlustreichsten Bürgerkriege der Menschheitsgeschichte, vielleicht der verlustreichste, 20 bis 30 Millionen Tote, die Engländer waren daran beteiligt. Es ist eigentlich auch ein Teil unserer Geschichte gewesen, aber einer, den wir überhaupt nicht kennen. Anderes Beispiel, wie viele Deutsche wissen, dass Deutschland mal Kolonien in China hatte, wo die waren und wann wir sie bekommen haben und warum wir sie wieder aufgegeben haben. Ja, ist vielen auch unbekannt. Und wenn man dann sich mit Chinesen auseinandersetzt, ist man sofort in einer defensiven Position, weil die Chinesen direkt sagen, ja, bevor ihr uns all die Vorwürfe macht, mit denen ihr uns so gerne kommt, solltet ihr doch vielleicht ein bisschen was über unser Land wissen. Und bei uns wird China in zweierlei Hinsicht thematisiert, der gewaltige wirtschaftliche Aufschwung und damit die gewachsene Rolle Chinas politisch und so weiter in der Welt und die Menschenrechtsverletzungen. Und was den letzten Punkt betrifft, die muss man thematisieren und die Menschenrechtslage in China ist verheerend und wird in den letzten Jahren auch eher noch schlimmer. Ich will das nicht wegschieben, aber der Dialog wäre natürlich viel leichter, wenn man den Chinesen glaubhaft machen kann, dass man sich mit ihrer Geschichte ein bisschen auseinandergesetzt hat und auskennt und über solche Kapitel wie die Taiping-Rebellion oder die Opiumkriege etwas weiß. Denn im Bewusstsein der Chinesen heute ist das sehr präsent. Also diese Geschichte, die wirkt weiter und die ist ein Motivationsgrund für die Chinesen zu sagen, wir müssen so mächtig sein, so stark, dass uns so etwas wie damals nie wieder passieren kann. Und wir stehen halt davor und wissen gar nicht, wovon genau die Rede ist. Und das ist ein Problem, ja.
Stefan Thome, herzlichen Dank.
Ich bedanke mich.
Das war HR Info, das Interview mit dem Schriftsteller Stefan Thome, der mit seinem aktuellen Werk Gott der Barbaren nominiert war für den diesjährigen Deutschen Buchpreis als einer der besten deutschsprachigen Romane. Mehr Infos zu Gott der Barbaren und das komplette Interview zum Nachhören als Podcast finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Oliver Günther.